Ich wollte kurz die Wirkung von einem Lächeln testen. Es ist noch nicht ganz überangekommen. Darum versuche ich es auf eine andere Art. Kennt ihr den? Es kommt ein Mensch zu Gott und fragt Gott, stimmt das, dass bei dir 1000 Jahre wie ein Augenblick sind? Und Gott sagt zum Menschen, ja, das stimmt genau. Der Mensch fragt, und stimmt es auch, dass bei dir 1 Million Franken wie 1 Franken sind? Gott sagt, sehr gut beobachtet. Dann sagt der Mensch, könntest du mir denn nicht 1 Franken besorgen? Dann sagt Gott, klar, nur einen Augenblick. Gut, die einen haben es vielleicht nicht ganz verstanden, dann versuche ich es mit einem anderen. Kennt ihr den? Ein Mann sitzt im Park und liest in einem Buch. Ein anderer Mann läuft vorbei und in dem Moment, wo er vorbeiläuft, hört der Mann in jeder Lautstärke schreien, Halleluja, Gott ist gross. Der Mann schaut ihn ein bisschen verstört an und fragt, hey, Was ist los? Bist du verrückt? Warum schreist du einfach so im Park herum? Dann sagt der Mann, der gerade die Bibel gelesen hat, er hat gelesen, dass der Mose das Meer geteilt hat und das ganze Volk Israel hat mit trockenen Füßen durch das Meer durchlaufen. Der Mann sagt, ach, das ist doch Blödsinn. Das ist doch nicht passiert. Das ist sicher nur knöcheltiefes Wasser gewesen, wo die durchgelaufen sind. Darum ist das ganz einfach möglich. Der Mann, der in der Bibel liest, ist ein bisschen enttäuscht, aber liest weiter. Kurz darauf hört der andere Mann wieder rufen, Halleluja, Gott ist gross. Der Mann, der gerade weiterlaufen wollte, bleibt stehen und fragt, was ist denn jetzt los? Und er sagt, weisst du was, jetzt habe ich gerade gelesen, dass Gott das ganze Heer von ägyptischen Soldaten in knöcheltiefem Wasser ertränkt hat. Ich weiss nicht, ob ich jetzt etwas gemacht habe, was ich überhaupt darf. Darf man in einem Gottesdienst Witze erzählen? Gut, wenigstens habe ich christliche Witze erzählt, die irgendetwas zum Thema noch zu sagen haben. Aber gehört sich das als Pastor während der Predigt Witze zu erzählen? Predigt soll doch etwas Ernsthaftes sein. Dann hat es vorhin gesagt, wenn ich in den Zirkus gehe, dann erwarte ich, dass ich lachend rauskomme, dass ich Spass habe. Aber darf auch ein Gottesdienst Spass machen? Freude machen? Jonas hat letzten Sonntag bei seinem Poetry-Slam schon ein bisschen vorgemacht und hat die Geschichte vom Jonas auf eine ganz humorvolle Art erzählt. Also ich habe es lustig gefunden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich möchte dich heute Morgen ein bisschen herausfordern, dir Gedanken über die Freude und das Lachen in deinem Leben zu machen. Denn, wie ich es im Titel geschrieben habe, Gott hat dir eigentlich alles gegeben, was du brauchst. Egal wie deine Umstände sind, du hast alles, was du brauchst, um zu lächeln. Aber lächeln musst du selber. Das Thema heute lautet darum, Gott gab dir ein Gesicht, lächeln musst du selber. Ich möchte heute Morgen, dass du anders rausgehst, als dass du reingekommen bist. Und ich hoffe, das gelingt mir. Ich weiss, ich habe da etwas Grosses auf mich genommen. Und ich hoffe, dass du mir dabei hilfst. Das heisst, du musst ein bisschen über dein Leben nachdenken und musst vielleicht das Ganze heute Morgen nicht so ernst sehen, wie es in deinem Leben vielleicht manchmal ist. Ich hoffe, dass du heute Morgen oder dass heute Morgen jeder von euch schon mal gelächelt hat. Also wenigstens ein bisschen geschmunzelt. Und darum danke Annette für deine lustige Nase und ich hoffe, die Witze haben ein bisschen damit beiträgt, dass du wenigstens heute Morgen ein bisschen gelächelt hast. Oder kann man sagen, Lachen am Morgen ist nichts für Morgenmuffeln. Die haben es jetzt einfach ein bisschen dumm geprägt in ihrem Leben. Oder ist Lachen nicht viel mehr eine bewusste Entscheidung, die du jeden Tag neu triffst? Warum ist Lachen so wichtig im Leben? Wenn wir die ganzen Ereignisse auf dieser Welt anschauen, die Kriege, die im Moment abgehen, die Naturkatastrophen, dann haben wir im Moment nicht sehr viel zu lachen. Doch es gibt auch die andere Seite. Zum Beispiel die Medizin sagt, Lachen ist gesund, es entspannt und es hat eine heilende Wirkung. Und wie hat es Gott eigentlich mit dem Lachen? Ist Gott wirklich so ein ernster alter Opa? Oder ist er vielleicht viel witziger und humorvoller, als wir manchmal denken? Darüber wollen wir uns in den nächsten Minuten ein bisschen Gedanken machen. Ich möchte dich noch ein bisschen herausfordern. Stell dir folgende Situation vor. Du sitzt in einem stickigen Raum. Der Raum ist gefüllt mit stapelweise Büchern, die dir nicht gefallen, die du nicht interessant findest. Neben dir hat es Stapeln von endlos scheinenden To-Do-Listen, die du abarbeiten sollst. Kannst du dir so die Situation ein bisschen vorstellen? Beklemmend, frustrierend, überhaupt nicht lustig, stressend. Jetzt stell dir vor, plötzlich gehen die Türen auf oder vielleicht das schön leuchtende Fenster und du wirst rausgezogen, in die Sonne, ins Licht. Wie fühlt sich das an? Weg von diesen öden Büchern, weg von diesen stressigen To-Do-Listen in die Freiheit raus. Fühlt sich das nicht ein bisschen so an wie ein Biss in einen saftig, frisch backenden Kuchen nach einer Diät? Süß, befreiend, ein bisschen verrückt, aber einfach wohltuend. Und ein bisschen so geht es bei dieser Bibelstelle, die ich heute Morgen mit euch zusammen anschauen möchte. Sie handelt vom Volk Israel aus dem Alten Testament, steht aber in den Psalmen. Im Psalm 126, die Verse 1 bis 3, lesen wir Folgendes. Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Wir waren voller Lachen und jubelten vor Freude. Und die anderen Völker sagten, Herrliches hat der Herr für sie getan. Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und wir waren fröhlich. Manchmal würde es uns gut tun, wenn wir auch solche Psalmen würden schreiben. Und dann wäre es interessant, ob auch solche lustige Sachen vorkommen. Unser Mund, der war voller Lachen. Hat das schon mal jemand von euch gesagt? Wir wollen ein bisschen in Zusammenhang von dieser Geschichte hineinschauen. Es geht hier nämlich um die freudige Rückkehr vom Volk Israel. Der Psalm schaut also zurück, er bezieht sich auf eine konkrete geschichtliche Erfahrung vom Volk Israel. Es war ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus, als das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt worden ist. Nach jahrzehntelanger babylonischer Gefangenschaft hat sich jetzt unerwartet die Möglichkeit zur Rückkehr in ihr Land ergeben. Zurück in die Freiheit. Und das Volk Israel zieht wieder ins gelobte Land zurück. Die Wende von ihrem notvollen, eingegangenen Leben war für sie so überwältigend gewesen, dass sie es fast nicht fassen konnten. Es ist ihnen vorgekommen wie ein Traum. Sie jubeln über das unerwartete Geschenk und sie bekennen, Grosses hat der Herr an uns da. Wir sind voller Freude. Sogar die Nachbarvölker, die nach der Zerstörung vom Tempel von Jerusalem und bei der Deportation nach Babylon heimisch gespottet haben, wo ist denn ihr Gott? So können wir es im Psalm 115 lesen. Die Menschen, die nicht an den Gott von Israel geglaubt haben, anerkennen jetzt, der Herr hat Großes an ihnen getan. Gott hat dich ganz bewusst in die Welt gestellt. Er hat dich in deine Situation hineingestellt. Und ich behaupte, er hat dich bis zum heutigen Tag geführt und begleitet. Er hat dich immer wieder von Unglück und Verfolgung und Krankheit bewahrt. Vielleicht geht es dir im Moment nicht wahnsinnig gut. Und dann denkst du, also hey, so gut hat er es dann doch wieder nicht gemacht. Aber wenn wir andere Menschen anschauen, wenn wir in die Welt schauen, können es uns so viel schlimmer gehen. Also behaupte nicht, dass Gott auch dich ganz persönlich geführt und geleitet hat in den letzten Jahren. Doch auf was richtest du deine Aufmerksamkeit in deinem Leben? Ist es nicht oft so, dass wir vor allem das Negative sehen? Wir hatten gestern eine Technikschule, ein Treffen mit den Technikern und den Beamer-Leuten. Und ich habe gesagt, leider ist es so. Wenn jemand zu einem Techniker etwas geht, sagen, dann war es sicher zu laut, zu leise, zu viel Licht, zu wenig Licht, die Gitarre hat man nicht gehört, das Schlagzeug war zu laut oder irgendetwas. Aber sehr selten geht jemand zum Techniker und sagt, hey, du hast einen genialen Job gemacht. Es ist in der Natur von uns Menschen, wir sehen oft das Negative. Das, was nicht gut ist, das, was nicht funktioniert. Und das sagen wir dann oft auch. Und so schauen wir auch in unserem Leben oft auf das, was nicht gut ist. Und das prägt unser Leben. Das macht, dass unser Leben schwer wird. dass wir wirklich nichts zum Lachen haben. Ich möchte noch einmal die Israeliten anschauen. Die Israeliten anerkennen, was Gott Grosses da hat. Ist euch bewusst, in was für einer Situation, dass sie gerade bis kurz vorher waren? Ihre Stadt ist zerstört. Ihr Tempel ist zerstört. Sie waren jahrelang in Gefangenschaft. Und was machen sie? Sie schauen aufs Gute. Die Israeliten erkennen, was Gott Grosses da hat. Sie trauern nicht diesen Jahren nach, wo sie jetzt in Gefangenschaft waren. Sie entscheiden sich fürs Lachen. Gott hat dir ein Gesicht gegeben. Für was entscheidest du dich? Entscheidest auch du dich für das Lachen, wenn du dein Leben anschaust? Wenn ich in meinem Alltag so ein bisschen Menschen beobachte, und ich mache das sehr gern, dann frage ich mich manchmal, was ist ihre Motivation im Leben? Was erfüllt sie mit Freude? Und ich glaube, wenn ihr jetzt aufzählen müsst, was würde euch mit Freude erfüllen, ihr kommt schon auf ein paar Ideen. Aber oft ist es nicht gerade das, was man gerade erlebt, sondern vielleicht das, was man gerne möchte, dass man es erleben könnte. Wenn ich Menschen in meiner Umgebung beobachte, dann merke ich, dass sie oft nicht viel zu lachen haben. Aber ist das Leben wirklich so schlimm? Ist das Leben wirklich so frustrierend? Oder kommt es oft einfach auf unseren Fokus drauf ab? Und wenn wir auf die Schwere schauen, dann macht uns das einfach niedergeschlagen und frustriert. Auch am Sonntagmorgen frage ich mich manchmal, haben wir nicht viel mehr zum Lachen und fröhlich zu sein, als wir es schon tun? Ich möchte auch nicht alle in die gleiche Schublade fallen. Es gibt solche Leute, die lachen die ganze Zeit. Aber es gibt solche Leute, die ich manchmal denke, wie könnte ich die ein bisschen aus der Reserve locken? Gott hat dir ein Gesicht gegeben. Und somit alle Voraussetzungen für ein Lächeln geschaffen. Und er freut sich, wenn du lachst. Doch lächeln musst du selber. Vom 14. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert hat es in den Kirchen, vor allem in den katholischen Kirchen, den besonderen Osterbrauch gegeben. Der hat sich genannt das Osterlachen. Es ist mir bewusst, wir feiern heute nicht Ostern, aber Ostern ist ja einfach nur ein Tag im Jahr und für mich viel zu kurz, für das man nicht auch unter einem Jahr immer wieder auf das muss hinweisen. Und für mich ist Ostern das Ereignis, das uns Christen allen Grund geben sollte, für eigentlich die ganze Zeit nur zu lachen. Beim Osterlachen geht es nämlich um Folgendes. Aus Freude über die Auferstehung von Jesus soll an Ostern einmal alle Christen richtig herzhaft lachen. Und sie sollen in fröhliche Stimmung versetzt werden. Um das zu erreichen, haben sich Priester und Pfarrer so einiges ausdenken. Ich kenne Pfarrer, die haben angefangen, immer einen Witz zu erzählen am Ostermorgen. Und das ist manchmal schon lustig, wenn du so in einer steifen Kirche bist, wo es entweder immer ernst ist und jetzt fängt der Pfarrer an, von Witzen zu erzählen. Es hat Priester gegeben, die haben ganze Theaterszenen entworfen, sogenannte Osterspiele, in denen am Ostertag die sind am Ostertag aufgeführt worden und haben die Leute dazu animieren, herzhaft zu lachen. Die haben dann so Titel gehabt, wie zum Beispiel «Christus überlistet und besiegt Tod und Teufel». Dabei ist gezeigt worden, wie der Tod und der Teufel, die beiden Erzfeinde vom Mensch, sich zuerst ins Fäustchen lachen, weil sie gedacht haben, sie haben den Sohn von Gott besiegt, wo er ans Kreuz genagelt worden ist. In Wahrheit haben sie sich damit aber ihre eigene Grube graben und sie selber grusig da reingehauen. Wir haben wegen Ostern, wegen der Auferstehung von Jesus, jeden Tag Grund zum Lachen, zum fröhlich sein, zum unbeschwert sein. Weil wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir wissen, das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das eigentliche Leben. Es kommt aber auf unseren Fokus drauf ab. Auf was setzt du deinen Fokus? Gottesdienst und Lachen sollten also eigentlich sehr gut zusammenpassen. Aber noch zurück zum Volk Israel. Die Israeliten sind voller Lachen über dem, was Gott für sie da hat. Es war nicht einfach, in ein Land zurückzukehren, das zerstört worden ist. Sie hatten unglaublich viel Arbeit vor sich gehabt. Sie hätten können dem zerstörten Land nachtrauern. Sie hätten sich können bemitleiden. Warum passiert das ausgerechnet uns? Warum hat Gott das zugelassen? Dass sie jetzt alles wieder aufbauen müssen. Dass sie wieder von vorne anfangen müssen. Doch sie konzentrieren sich auf das Gute, auf das Fröhliche, auf das Schöne, was Gott für sie da hat. Ich finde das unglaublich stark. So haben auch wir jeden Tag Grund zum Lachen. Für das, was Gott für uns da hat und immer wieder tut. Doch wir müssen uns selber bewusst fürs Lachen entscheiden. Entgegen von gewissen Annahmen meint der Name Benjamin nicht der Jüngste. Ich bin zwar ein Zwilling und ich bin der Jünger von diesen beiden Zwillingen, aber ich finde, meine Bedeutung soll nicht das haben. Sondern Benjamin bedeutet wörtlich übersetzt Sohn des Glücks. Und irgendwo haben meine Eltern das sehr gut gewählt. Wenn man nämlich so Kinderfotos anschaut von mir und meinen Zwillingsbrüdern, und ich muss zugeben, ich kenne uns meistens nicht auseinander, weil wir so genau gleich ausgesehen haben. Aber einen Anhaltspunkt habe ich eigentlich bei den meisten Fotos. Ich war der Glücklere. Das dürft ihr jetzt meinem Bruder nicht sagen. Ich hoffe, er lässt die Predigt nicht. Aber es ist eine Tatsache. Ich habe schon immer gerne gelacht. Ich habe es immer gerne lustig gehabt. Und ehrlich gesagt, bin ich darum stolz auf meinen Namen. Weil das ein unglaublich grosser Wert ist im Leben. In den letzten Jahren habe ich vielleicht das Lachen ein bisschen verloren. Und ich möchte es wieder zurück. Ich möchte mich bewusst entscheiden, zu lachen. Und ich habe heute Morgen Susanne zu mir gesagt, hey, du hast heute schon das erste Mal gelacht. Und ich bin überzeugt, es ist eine Entscheidung, zum Lachen oder nicht lachen. Es hat nichts, man sagt ja manchmal, Lachen braucht weniger Muskeln als ein ernstes Gesicht. Es wollen mir Leute immer wieder überzeugen, es ist viel weniger anstrengend, ernst reinzuschauen, als zu lachen. Ich finde, egal, eine bewusste Entscheidung hilft, dass wir lachen können. Ich möchte das an einer beeindruckenden Geschichte noch ein bisschen verdeutlichen. Weil dir jetzt vielleicht so die einen oder anderen, die es schwer haben im Leben, denken, ja, du kannst gut reden. Aber es gibt unglaublich viele Geschichten von Menschen, die es viel schwieriger hatten als wir und trotzdem gelacht haben. Am Abend vom Ostermendi 1944, und die sich in der Geschichte ein bisschen auskennen, die merken jetzt schon, in welche Richtung das geht, hat der Prediger im KZ von Dachau eine Predigt mit dem Titel gehalten «Und Gott lachte». In sich schon irgendwie ein Widerspruch in dieser düsteren Situation von diesem Ort. Ich habe extra so ein Foto rausgesucht. Das ist vom KZ von Dachau, so sagt es auch aus Internet. Ist aber bei der Befreiung von diesen Inhaftierten. Also ich kann mir vorstellen, kurz vorher hat es noch ein bisschen Angst ausgesehen dort. Der Prediger hat unter anderem Folgendes gesagt. Das Lachen Gottes in dem auferstandenen, lebendigen Herrn leuchtet über uns. Da sind wir am dritten Tag in einer Welt ohne Gott, ohne Christus, erfüllt von Hass und Neid, von Mord und Totschlag, von des Teufels Geist. Es ist alles zum Weinen, nur zum Weinen. Aber Gott schenkt uns am dritten Tag ein Lachen, so reich, dass wir es immer hören müssen und wieder hören, wie Gott lacht über uns, selig, rettend, herrlich. Dieser Trost soll durch die ganze Welt gehen und überall, wo geweint wird oder wo die Zähne zusammengebissen werden, um nicht zu weinen oder wo gelacht wird, um das Weinen zu unterdrücken, dort überall soll das Lachen Gottes hörbar werden. Wenn Gott Ostern mit uns feiert, verschwinden unsere Schwierigkeiten. Da lachen wir unter Tränen. Heute legt Gott seine Freude dir und mir ins Herz hinein. Heute lehrt er uns lachen, denn am Ostermorgen hat Gott mit mir ein Lachen zugerichtet. Und ich darf die Freude weitergeben als seine Gabe und Aufgabe in diesem schrecklichen Leben, in dieser tödlichen Welt, im KZ, bis einmal alles vorbei ist. Denn das wird alles vorübergehen, nur Gottes Lachen wird bleiben. Ich finde es sehr eindrücklich, wenn ein Mann, der nicht weiss, ob er die Situation wird überleben, der an Hunger leidet, der eingesperrt ist, kann sagen, ich kann lachen, weil Jesus für mich gestorben ist. Er hat sich bewusst für das Lachen entschieden. indem er seinen Fokus weg von seinen Problemen auf Gott gerichtet hat. Nicht auf die Schwierigkeiten, die er drin ist, sondern auf die Möglichkeiten, die Gott ihm schenkt. Das ist ein Grund, zum fröhlich zu sein. Es gibt aber noch weitere Gründe. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Lachen gut tut. Wir wollen darum uns noch ein bisschen Gedanken machen zur heilenden Wirkung vom Lachen. Ein Grund mehr, sich für das Lachen zu entscheiden, die heilende Wirkung vom Lachen. Lachen tut dir gut. Wie viel Raum hat das Lachen in deinem Leben? Bist auch du voller Lachen, wenn du siehst, was Gott alles für dich gemacht hat? Gott hat dir ein Gesicht gegeben, aber lächeln musst du selber. Wie gesagt, die Wissenschaft sagt, Lachen ist gesund. Es entspannt, es löst verkrampfte Muskeln in Schultern und Nacken, es stimuliert das Gehirn und trainiert das Herz. Nicht meine Erfindung, sondern die Wissenschaft, die Medizin sagt das. Humor lockert dich auf. Man sagt sogar, dass Lachen soll das Leben verlängern. Lachen hat mit Lebenslust, mit Lebensbejahung und mit Lebensfreude zu tun. Der französische Arzt und Wissenschaftler Henri Rubinstein ist der Wirkung vom Lachen nachgegangen. Er hat in seiner Praxis, in der er Lachtherapien angeboten hat, bei unterschiedlichsten Krankheiten wie Herzkrankheiten, Muskelverspannungen und sogar Depressionen verblüffende Resultate erzielt. Seine Devise ist folgende: Versetz dich so oft es geht in eine fröhliche Stimmung. Es gibt kaum ein besseres und billigeres Medikament, das vorbeugend gegen Krankheit wirkt, als zu lachen. Wir wären ja schon keiben blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Ich war die letzten 2 Wochen 4-mal beim Arzt. Ich weiß nicht, was da auf eine Rechnung kommt. Aber eigentlich wäre es so viel einfacher. Einfach zu lachen. Eine gesunde Portion Humor hat aber noch weitere Auswirkungen. Und darum, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, bei den Kinderspitälern stellt man viel einen Klon an, so einen Spitalklon, der in diesen Kinderzimmern Freude verbreiten soll. Warum? Nicht, weil es diesen Kindern so langweilig ist dort, sondern weil sie wissen, dass mit der Fröhlichkeit der Gesundheitszustand verschnellert wird. Lachen hat aber noch weitere Wirkungen. So werden während dem Lachen Glückshormone ausgeschüttet und Stresshormon Adrenalin blockiert. Ich habe mir das, als ich das so recherchiert habe, gedacht, muss ich mir neu zu Herzen nehmen. Durch das Lachen können sogar starke Schmerzen gelindert werden. Außerdem wird beim Lachen das Immunsystem gestärkt, da neue Antikörper gebildet werden. Wer es also schafft, während einer Krankheit oder während einer stressigen Zeit Humor an sich herzulassen und herzhaft zu lachen, kann sein Körper beim Gesundwerden oder beim Entspannen unterstützen. Okay, Lachen hat eine gute Wirkung auf unseren Körper. Aber lacht Gott auch? Lachen und Gott, passt das überhaupt zusammen? Gibt es in der Kirche überhaupt etwas zum Lachen? Oder lacht Gott nicht und erwartet, dass auch wir ernsthaft sind? Ist herzhaftes, unkontrolliertes Lachen Ausdruck von Gottes Nähe oder von Gottes Ferne? Gehört der Lachende zum Himmelreich oder lachen ernsthaft tiefgläubige Menschen nicht? Ihr findet es jetzt vielleicht ein bisschen speziell, wenn ich so Fragen in den Raum werfe. Aber wenn ich an meine Kindheit und meine erste Kirche zurückdenke, dann frage ich mich genau diese Fragen. Ich bin in einer sehr konservativen Kirche aufgewachsen. Ich kann nur noch von meinen Erinnerungen erzählen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war oder ob das einfach so sich in meinen Kopf geprägt hat. Wir sind dort immer in die Sonntagsschule gegangen. Schon dieser Titel an und für sich hat sich für mich als Kind nicht wahnsinnig verlockend angehört. Wir mussten immer hinten auf den Podest warten, während der Gottesdienst gestartet hat. Und es ist manchmal ellenlang gegangen, bis wir endlich in die Sonntagsschule gehen konnten. Wenn wir dort hinten blödelt haben und es lustig hatten, sind wir ermahnt worden, doch ruhig zu sein und ernsthaft zu sein. So ist es in meiner Erinnerung. Und für mich hat Lachen und Gemeinde überhaupt keinen Zusammenhang gehabt. Für mich ist Gottesdienst etwas Ernsthaftes und sehr Seriöses gewesen. In meiner Teenie-Phase habe ich einen Jesus-Film geschaut, auch das einfach aus meiner Erinnerung. Und dort hat es eine Stelle drin gegeben, wo Jesus mit seinen Jüngern am Brunnen war und die eine Wasserschlacht gemacht haben und es mega lustig hatten. Es steht nichts von dem in der Bibel. Die tief ernsten Theologen würden jetzt sagen, das ist falsch, aber das ist für mich meine Lieblingsstelle in diesem Jesus-Film geworden. Weil ich habe gefunden, ah, Jesus ist ein humorvoller Typ, mit dem kann man Seich machen, mit dem kann man es lustig haben. Und ich glaube, das entspricht mehr dem, was auch in den Kirchen soll abgehen. Das Lachen, und da dabei meine ich, nicht ein schadenfreudiges Lachen, das gibt es ja auch, dass man über die Missgeschicke der anderen lacht. Aber das ist hier nicht gemeint. Auch wenn die Menschen behaupten, dass Schadenfreude die grösste Freude ist, hat es überhaupt nichts mit dem zu tun. Wie hast du es mit dem herzhaften Lachen? Wir haben am Mittwoch einen genialen Worship oben hier gehabt und wir haben ein Lied so ein in eine Endlosschlaufe reingepackt. Und wir haben sicher etwa 7 oder 8 Minuten lang immer das gleiche Lied gesungen. Und dort geht es darum, Freude, die von innen kommt. Aus dem Herz raus. Freude, die dir niemand wegnehmen kann. Das ist Gott und möchte Gott in deinem Leben sein. Es macht mich manchmal traurig, wenn ich sehe, wie Christen traurig, enttäuscht, frustriert oder deprimiert durchs Leben gehen. Und man ihnen so die Freude vom Himmel nicht ansieht. Wenn ich Psalm 126 lese, da war unser Mund voll Lachen, dann ist das aber etwas ganz anderes. Das hat mit herzhaftem Lachen zu tun. Freude an dem, was Gott trotz schwieriger Umstände tut. Es ist auch wie ein Bild für die Vorfreude auf den Himmel, auf das, was auf uns zukommt. Lachen soll aus unserem Herz rauskommen. Das Lachen ist ein Geschenk von Gott, das jeder Mensch nach meiner Meinung bekommen hat. Es ist vielleicht genauso wichtig wie die Liebe. Denn was wäre das Leben ohne Lachen? Nur traurig und trostlos. Die Bibel beschreibt an verschiedenen Orten, wie Menschen gelacht haben. Ich möchte euch 3 Beispiele mitgeben. Das erste steht in 1. Mose 21, Vers 6. Wo Sarah gelacht hat. Und die einen, die die Bibel gut kennen, erinnern sich jetzt vielleicht Abraham und Sarah. Ja, das war dort, wo sie gehört hat, dass sie ein Kind bekommt und so ein bisschen spöttisch gelacht hat. Aber es ist nicht das gemeint, sondern es ist gemeint, wo sie den Sohn auf die Welt gebracht hat. Da lesen wir von ihr. Und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Ich finde genial, dass nicht nur sie lachen, sondern alle, die das werden mitbekommen, sollen mit ihr lachen und Freude an dem, was Gott da hat. In Hiob 8,21 sagt der Freund zum Hiob, Gott wird es schenken, dass du wieder lachen kannst und dass du vor Freude jubelst. Beide Fälle sind Menschen, die Schweres erlebt haben und es wird ihnen versprochen oder sie erleben es, dass sie wieder lachen können. Und in Lukas 6,21 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Gott segnet euch, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Und wenn du vielleicht zu wenig lachst in deinem Leben, wenn dein Leben vielleicht manchmal sehr traurig ist, möchte ich dir genau das zusprechen. Jesus verheißt es auch uns. Wenn du traurig und niedergeschlagen bist, es soll die Zeit in deinem Leben kommen, wo du wieder lachst. Wer lacht, der nimmt das Leben, das oft ernst genug ist, nicht zu ernst. Wer lacht, der verkrampft sich nicht zu schnell. Wer lacht, der nimmt sich selber nicht zu wichtig. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Man darf oder man muss auch über sich selber können lachen. Und wir haben hier in unserer Gemeinde ein paar Leute, die das wahnsinnig gut können. Wir waren in der Gemeindeferien vor 2 Wochen. Und dann waren wir am Strand. Leute haben sich wie wild angefangen mit Sonnencreme einstreichen. Und der Oli Ochs, unser Schlagzeuger, ist so ein bisschen nebendran gestanden, hat dem Treiben lustig zugeschaut und hat gesagt, also ich brauche keine Sonnencreme, ich weiss nicht, was ihr habt. Ich finde das genial, wenn etwas andersartige Leute über sich selber lachen können. Ich habe von einem Mann in einem Rollstuhl gehört, der gesagt hat, weisst, keine Angst, ich laufe dir nicht davon. Ich finde das genial, wenn man über sich selber Witze machen kann. Oder die, die Peter Neff kennen und seine letzte Predigt gehört haben, er ist einer, er beherrscht das in Perfektion, über sich selber zu lachen. Gut, wir müssen zugeben, er geht halt auch immer wieder in ein Fettnäpfchen rein. Er kann auch mit Rasierschaum in die Städtchen gehen und einkaufen, was auch immer. Aber er kann die Geschichten erzählen und wer ihm schon mal zugelassen hat, er merkt, er lacht am meisten über sich selber. Das tut unglaublich gut. Und ich glaube, er hat dort etwas begriffen, was Gott uns geschenkt hat. Weil ich glaube, ein herzhaftes über sich selber Lachen setzt unglaublich frei. Gott hilft dir, dich frei zu lachen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Gott herzhaft mitlacht, wenn er einen Peter sieht, wenn er einen Oliver sieht oder wenn er euch sieht, wenn euch irgendetwas Lustiges passiert ist. Lachen hat mit Sympathie für das Leben zu tun. Und darum ist es so unglaublich wichtig in dieser heutigen Zeit, wo wir nicht sehr viel zum Lachen haben. Wer das Leben zu schwer nimmt oder alles versucht, bis zur letzten Sekunde aus seinem Leben rauszuholen, der hat nichts zu lachen. Der ist unglaublich gestresst und unglaublich niedergeschlagen. Jemand, der das Leben nicht einfach nur als eine harte und anstrengende Zeit anschaut, der hat gut lachen. Doch auch wenn es manchmal hart ist, kommt es trotzdem immer noch auf unsere Einstellung und auf unsere Blickrichtung drauf ab. Herrliches hat der Herr für uns getan. Das hat das Volk Israel gesagt. Ihre Blickrichtung haben sie bewusst auf Gott gerichtet. Die Israeliten kehren in ein Land zurück und sie haben eine unglaublich grosse Arbeit vor sich. Doch ihr Mund ist voller Lachen. Also nicht einfach ein bisschen innerlich smilen, sondern da ist getanzt worden, da ist gejubelt worden. Ich kann mir vorstellen, die haben gefeiert, den Augenblick, und haben gelacht. Nicht über irgendeinen guten Witz, sondern über Gott, was er befreit hat. Und ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Form von Gottesdienst. Aber jetzt haben wir die Frage noch nicht beantwortet, ob Gott denn eigentlich auch lacht. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Ich tue sie nicht einblenden, ich tue sie nur vorlesen. Und zwar Psalm 2, Vers 4. Doch der Herrscher im Himmel lacht. Warum tue ich es nicht einblenden? Weil der zweite Teil nicht ganz so optimal ist. Im zweiten Teil heisst es nämlich «und spottet über sie». Für mich ist das in erster Linie mal ein Beweis, Gott lacht. Der Vers beschreibt Gottes Reaktion auf die Verschwörung und den Aufstand von Mächtigen von dieser Erde gegenüber ihm. Ja, es ist in erster Linie ein spöttisches Lachen. Aber wenn wir ein bisschen genauer heranschauen und Gott kennen, der ja nur Liebe ist, dann kann das nicht ein böswilliges Lachen sein. Für mich hat das Lachen eine andere Bedeutung. In der Bibel wird nämlich das Lachen von Gott meistens im Kontext mit der Torheit der Menschen verwendet. Doch es deutet auch auf die unglaubliche, unerschütterliche Gelassenheit von Gott hin. Gott lässt sich von den Plänen der Mächtigen nicht beunruhigen. Weil er souverän ist, weil er über allem steht, kann er einfach nur darüber lachen. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, das zu sagen, wenn wir im Moment in die Welt rausschauen, könnte es nicht sein, dass Gott vielleicht über gewisse Herrscher, die meinen, wie sie jetzt ihr Imperium vergrössern, einfach nur lachen? Lachen ist in unserem Leben also auch der Ausdruck von Gelassenheit. Egal, was auf dieser Welt abgeht, wir dürfen wissen, dass es Gott im Griff hat. Und er wird an sein Ziel kommen. Wir haben es letzte Sonntag gehört, Gott ist gerecht. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so rauskommt, wie wir es gerne hätten. Auch wenn wir vielleicht über Gnade und Gerechtigkeit darüber rüberstogeln. Aber Gott hat es im Griff. Und er lacht mit uns zusammen. So kann unser Lachen ein leisliches Echo vom Lachen von Gott sein. der auf die Welt schaut. In ihrer Gelassenheit, weil er es im Griff hat. Ich möchte zum Abschluss ein Gedicht vorlesen. Das Gedicht nennt sich «Der Wert eines Lächelns». Es kostet nichts, aber es gibt viel. Es bereichert die, die es erhalten, ohne die ärmer zu machen, die es geben. Es dauert nur einen kurzen Augenblick, doch die Erinnerung bleibt oft für immer. Es ist niemand so reich, dass er ohne ein Lächeln auskommen könnte, und niemand so arm, dass er nicht dadurch bereichert wird. Es bringt Glück ins Haus. Es fördert guten Willen im Geschäft und ist das Lösungswort unter Freunden. Es bedeutet Ruhe für die Müden, Lichtblick für die Entmutigten, Sonnenschein für die Traurigen und ist der Natur bestes Heilmittel gegen Kummer und Verdruss. Aber man kann es nicht kaufen, nicht dafür betteln oder ausleihen, noch stehlen, denn es ist niemals irdisches Gut, bis es verschenkt wird. Wenn jemand in der Hast eines geschäftigen Tages zu müde ist, dir ein Lächeln zu schenken, dann gib ihm eines von dir. Denn niemand hat ein Lächeln so nötig wie der, der keines zu verschenken hat. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt draussen beim Kaffee aussieht. Ihr habt es gehört, die kein Lächeln haben, schenken denen eines von euch. Ich wünsche dir, dass du dein Gesicht, das Gott dir geschenkt hat, dazu nutzt, um anderen ein Lächeln zu schenken und herzhaft selber zu lachen. Denn wenn wir auf all das schauen, was Gott uns schenkt, was er unserem Leben tut oder was am Ende dieser Welt auf uns zukommt, dann haben wir allen Grund zum Lachen und fröhlich zu sein. Amen. Wir machen jetzt einen Versuch. Wir feiern jetzt zusammen Abendmahl. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Prägung von meiner Kindheit. Abendmahl war für mich immer etwas total Ernstes gewesen. Aber Abendmahl gibt uns allen Grund zum fröhlich sein. Vielleicht muss ich euch da auch eine kleine Einführung geben, dass ihr wieder ein bisschen gelockert werdet. Der Stefan und ich, wir sind die Woche bei einem Meeting über einen Mittag zusammen zu Mittag essen. Plötzlich der Stefan schaut zur Karte und sagt, hey, da können wir auch Abendmahl feiern. In der Karte ist drin gestanden Abendmahl. Hat aber natürlich nichts mit Brot und Traubensaft zu tun gehabt, sondern einfach über das Menü, das es am Abend gibt. Hamburger und Cola. Man kann auch mit Hamburger und Cola Abendmahl feiern, habe ich mir sagen. Und darum werden wir auch heute nicht mit Brot und Traubensaft Abendmahl feiern. Sondern heute gibt es Brot und Orangensaft. Das funktioniert, glaubt mir. Abendmahl nennt man eigentlich nur so, weil Jesus am Abend mit seinen Jüngern gegessen und gefeiert hat. Wenn wir aber ein bisschen schauen, wie das Abendmahl auch sonst noch genannt wird, das kann auch mit Festmahl übersetzt werden, mit Freudemahl oder mit Gemeinschaftsmahl. Hat nichts mit Ernsthaft und Niedergeschlagenheit zu tun. Vielleicht auch hier, auf was richten wir unseren Fokus? Richten wir unseren Fokus auf, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist tot. Ich bin gestern in der Jungschule mithelfen, wir haben eine Kleingruppenzeit gehabt. Das ist sehr spannend, mit Moslemkindern über Jesus zu reden. Die sagen, aber Jesus ist doch tot. Ja, aber Jesus ist wieder auferstanden. Und wenn wir unseren Blick auf das Auferstandensein von Jesus richten, dann erfüllt uns doch das mit Freude. Das Abendmahl soll ein Moment von Gemeinschaft sein, wo wir uns an Gemeinschaft erinnern. Gemeinschaft unter uns, aber vor allem auch Gemeinschaft mit Gott, wo uns durch Jesus unglaublich nachkommt. Und dann stellen wir vor, dass Gott oft lächelt, wenn er uns sieht, wie wir so versammelt sind, wie wir Gemeinschaft miteinander leben. Ein Lächeln, das uns sagt, es kommt im Fall schon gut. Auch wenn es in deinem Leben im Moment unglaublich schwer ist, es kommt im Fall schon gut. Weil Jesus auch für dich gestorben ist. Ein Lächeln von Jesus soll uns Mut machen. Uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Lasst uns bei diesem Abendmahl an das Lachen von Gott uns erinnern. Während du das Brot und den Orangensaft zu dir nimmst, erinnere dich, dass Gott dich anlächelt, weil er dich unglaublich genial findet. Weil er dich unglaublich lieb hat. Weil er mit dir eine enge Verbindung möchte haben. Abendmahl nehmen wir, weil wir uns daran erinnern, dass wir durch Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Ich möchte dazu eine weitere Bibelstelle lesen, wo es ums Lachen geht. Und zwar, vielleicht nicht direkt Lachen, aber Freude. Lukas 15, Vers 7. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, grösser als über 99 andere, die gerecht sind. Und es ist immer gut, wenn man nicht als Gerechte zu Jesus kommt, sondern als Sünder. Als einer, der es schwer hat im Leben. Einem, was nicht gut geht. Und das bei Jesus ableitet. Und wenn wir das schaffen, bei Jesus abzulegen und uns von seiner Freude anstecken, dann ist im Himmel unglaubliche Freude. Ich möchte die Einsetzungsworte vorlesen, wo Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 26, die Verse 26 bis 30. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch. Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalme, dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Wir nehmen das Abendmahl in erster Linie, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er alles für uns gegeben hat. Dass wir erlöst und befreit sein können. Wir feiern aber Abendmahl auch als Erinnerung, dass schon gleich die Ewigkeit im Himmel wird kommen, wo wir mit Jesus zusammen essen, feiern und fröhlich sein können. Ich möchte dich ermutigen, dass du das Abendmahl mit dieser Blickrichtung zu dir nimmst. Wir machen es heute so, dass wir das Abendmahl in die Reihe verteilen. Ihr dürft also gemütlich am Platz bleiben sitzen. Vielleicht dreht ihr euch zueinander zu suchen und nehmt das bewusst miteinander. Schenkt euch dabei ein Lächeln, vielleicht ein ermutigendes Wort und genießt einfach die Zeit in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du deinen geliebten Sohn für uns ans Kreuz geschickt hast. Und auch wenn das unglaublich brutal war, auch wenn das dir alles gekostet hat, so dürfen wir doch auf das schauen, wo das erreicht hat in unserem Leben. Ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast. Ich möchte dir danken, dass du unsere Schuld von uns wegnimmst durch das, was du gezahlt hast. Und ich möchte dir danken, dass wir dürfen Geliebte sein von dir. Lass uns, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, uns daran erinnern, an dein Lächeln, an deine Liebe, an deine Freude, die du hast an uns. Und die Vergebung von dir bewusst annehmen. Und das soll uns freisetzen. Das soll uns fröhlich machen, auch dort, wo wir vielleicht niedergeschlagen sind. Danke, dass wir einander gegenseitig dürfen haben, als Ermutigung, dass wir einander gegenseitig ein Lächeln schenken können. Amen.